Und jetzt zu dem Sola Scriptura allein. Durch die Schrift, durch das Wort Gottes. Zu dieser Zeit von der Reformation, da ist es für den Luther entscheidend die Frage, wo denn die Grundlage für die Wahrheit liegt. Woher erkenne ich, was wahr ist? Wer hat die Autorität, Wahrheit können zu definieren? Der Untertitel von dieser Predigt heisst, hat die Mehrheit wirklich auch die Wahrheit? Ist die Wahrheit denn demokratisch? Mit der Demokratie haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht in der Schweiz. Wir erleben das sehr, sehr gut. Aber was ist, wenn eine Mehrheit an eine Wahrheit glaubt, wo mehr Schaden als Nutzen bringt? Die Frage, genau die Frage, hat sich der Luther gestellt, als er mit dem Ablasshandel konfrontiert worden ist. Ablasshandel, was ist das? Ablass bedeutet, dass man sich hätte können versünden von dem, was man gegen Gott gemacht hat, wo nicht zu Gott dazu passt, hätte können freikaufen. Die Leute mussten zahlen, um für ihre Sünden büßen. Aber sie haben nicht nur für ihre eigene Sünde, die sie gemacht haben, können zahlen, sondern auch für Sünden von bereits verstorbenen Leuten. Dortmal war der Glaube sehr stark, dass man ins Fegefeuer kommt. Und je mehr Sünde man hat, umso schlimmer wird es. Und darum haben die Leute im Nachhinein für Verstorbene gezahlt, dass für die Sünde gebüßt wird, schon gezahlt ist. Die Kirchenlehre hat es gegeben. Und ein sehr bekannter ist der Ablassprediger Johannes Tetzel gewesen. Ein Spruch von ihm, der hat gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, wenn du nur genug zahlst, dann kommt deine Seele in den Himmel. Das ist der felsenfeste Glaube gewesen zur damaligen Zeit. Und der Ablasshandel hätte natürlich seine Vorteile gehabt. Wer von euch schon mal zu Rom war, kann die grosse Peterskirche bestaunen. Die könntet mir heute nicht bestaunen, wenn dort mal nicht Tausende von Leuten für ihre Sünden hätten zahlen wollen. Das ist aufgrund von dem gebaut worden. Und dann wird erzählt, dass es einen ganz gescheiten Ritter gegeben hat, der Ritter von Hagen. Der ist dann eben zu dem Tetzel angegangen und hat ihn gefragt, ob er nicht auch so einen Ablassbrief könnte kaufen und Geld dafür zahlen, für Sünden, die in seinem Leben erst noch kommen. Und der Tetzel hat gern das Geld angenommen, er hätte das können kaufen. Anschliessend hat der gescheite Ritter den Tetzel überfallen, hat ihm alles Geld geklaut und als der Tetzel ihm droht hat mit dem Fegefeuer, hat er den Ablassbrief gezeigt. Er hat schon alles bereinigt. Wir merken da die Krux der ganzen Geschichte. Da kann etwas nicht stimmen. Kann denn, und das hat Luther beschäftigt, kann es denn sein, dass die Mehrheit auch falsch liegt? Und das war für ihn eine schwierige Frage. Er war ein frommer Katholik, der anfangs auch die ganzen Bußübungen mitgemacht hat. Es wird berichtet, wie er auf den Knie die heilige Treppe beim Lateranpalast aufgekrochen ist, auf Knie, in bußfertiger Haltung. Er hat viel mehr gemacht, ein richtiger Eiferer gewesen und mehr Eifer hat er gehabt wie viele andere auch. Er ist sogar bis ins Kloster gegangen. Aber je mehr er versucht hat, all diese Anforderungen gerecht zu werden, sie zu erfüllen, umso unruhiger ist er geworden. Er hat keinen Frieden durch die religiösen Übungen gefunden. Und dann hat er angefangen, in dieser Schrift, in dieser Bibel zu studieren, nachzulesen. Und er hat auf einmal gemerkt, das, was er gelehrt bekommt, was die Mehrheit eigentlich glaubt, von seinen Zeitgenossen, dass das gar nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und die Frage hat ihn beschäftigt, kann es denn sein, dass die Mehrheit falsch liegt? Wie denkst du darüber heute Morgen? Wie definierst du, was wahr ist? Kann man der Mehrheit vertrauen? Oder müssen wir, wie der Luther, die generelle Annahme hinterfragen? Ich möchte euch dazu gerne einen Videoclip zeigen. Der Untertitel ist auf Deutsch, man hört es auf Englisch. Wenn es schnell geht, ich erkläre nachher im Anschluss vom Video noch, was da passiert ist, was wir gesehen haben. Ja, was haben wir gesehen? Eine Frau in einem Wartezimmer vor der Arztpraxis. Sie weiß nicht, dass sie die Einzige ist, die nicht eingeweiht ist und die Gruppe dort immer bei einem Piepston aufsteht. Bei den ersten zwei Mal passiert noch nichts und beim dritten Mal passt sie sich dieser Gruppe an und macht das weiter. Und je, auch wenn die Leute weniger werden und sogar wo sie allein war, ist, hat sie das Gruppenverhalten übernommen und hat, obwohl sie gar nicht gewusst hat, warum, ist sie einfach aufgestanden bei dem Piepston. Das Experiment und viele andere Experimente zeigen, Menschen haben wie eine Art Herdenmentalität. Und das ist grundsätzlich einmal nichts Negatives. Aber offenbar ist die Mehrheit nicht unbedingt Garantie für die Wahrheit. Sie hat das nie hinterfragt. Warum machen wir das eigentlich? Oder hat jemand angesprochen darauf? Die Menge steht für die Tradition. Tradition, wo sie einfach gemerkt hat, okay, die machen das alle, ich passe mich an. Und die Tradition wird durch Meinungsmacher geprägt. Auch in heutiger Zeit haben wir Meinungsmacher. Meinungsmacher in heutiger Zeit, neben den klassischen Medien wie Zeitung, Radio, Fernsehen, gibt es inzwischen auch sogenannte soziale Netzwerke. Ganz bekannt so der moderne Begriff Influencer. Leute, die plötzlich prägen und Meinungsmacher sind. Und da gibt es aber auch verschiedene Lager, in denen wo man merkt, jeder hat Wahrheit für sich beansprucht. Und sagt beim anderen, das sind Fake News. Das sind falsche Wahrheiten, falsche Nachrichten. Und für uns wird das Ganze wie ein Dschungel und wir merken plötzlich nicht mehr, wem können wir denn vertrauen? Wir wissen plötzlich nicht mehr, ja, wer sagt denn wirklich die Wahrheit? Und es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Und genauso wie der Luther, dort mal müssen wir uns heute fragen, wie können wir heute in dem Dschungel von verschiedenen Meinungen Wahrheit finden. Der Autor in der Bibel, der sich am meisten mit dem Thema Wahrheit auseinandergesetzt hat, ist der Johannes. Der Johannes war einer der Jünger von Jesus und er hat sowohl das Johannesevangelium geschrieben, 3 Johannesbriefe und die sogenannte Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. In seinen Schreiben kommt das Wort Wahrheit ungefähr 40 Mal vor. So insgesamt gibt es vielleicht ca. 170 Mal. Und 40 Mal berichtet er über Wahrheit, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wenn wir miteinander den Johannes anschauen, was er denn schreibt. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 8, ab dem Vers 31. Da schreibt er: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir werden jetzt in dieser Predigt drei Sachen miteinander anschauen. Die Bedeutung der Wahrheit, die Exklusivität der Wahrheit und dann die Wirkung der Wahrheit anhand von dem Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe. Als erstes zur Bedeutung der Wahrheit. Wir hören den Satz immer wieder bei uns in der Gesellschaft, dass jeder seine Wahrheit muss finden. Und was die Mehrheit heute mehr oder weniger vertritt, das ist manchmal spannend. Man sagt, du musst deine Wahrheit finden. Jeder muss es für sich selber finden. Und eigentlich versteckt dahinter kommt die Frage, du, müssen wir über das Thema überhaupt reden? Mir kommt das ein bisschen näher. Können wir das Thema nicht auf der Seite lassen? Du musst doch deine Wahrheit finden. Ich finde meine Wahrheit und du findest deine Wahrheit. Lass uns doch am besten gar nicht das zum Thema machen. Aber ironischerweise wird eben der Satz, jeder muss die Wahrheit für sich selber finden, wird der zu einem Gesprächsstopper. Stopp. Über das will ich jetzt nicht reden. Wahrheit ist Privatsache. Jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Ich meine Wahrheit und du deine Wahrheit. Also lass uns schon gar nicht drüber reden. Aber was bedeutet das Wort Wahrheit überhaupt? Gemeinhin wird darunter die Übereinstimmung von Aussagen mit einem Sachverhalt oder mit der Wirklichkeit verstanden. Jetzt einige von euch sind wahrscheinlich heute Morgen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Gottesdienst gekommen. Und das war möglich, weil ihr die Wahrheit über den Fahrplan erkannt habt. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach mal spontan drauf losgehen, losmarschieren und hoffen, dass irgendwann dass sie mal einen Bus oder einen Zug verwischen. Dann komme ich halt eine halbe Stunde Sport in den Gottesdienst. Gleich. Viel praktischer ist aber, wenn man klare Vorstellungen von der Fahrzeiten hat und das dann letztendlich auch mit der Realität übereinstimmt. Die Frage ist jetzt, ob es in meinem Leben so etwas wie einen Fahrplan gibt. Es könnte ja sein, dass du auf die Webseite von der SBB gehst und dort den Satz findest, jeder muss seinen eigenen Fahrplan finden. Und mit dem Finden ist eigentlich gemeint Erfinden. Bald wird sich aber dann die Frage stellen, was ist überhaupt ein guter Fahrplan? Ein guter Fahrplan ist der, wo die Fahrzeiten korrekt wiedergibt. Aber viele sagen, es gibt keine Wahrheit. Ist das wahr? Einige von uns haben einen Fahrplan, der nicht mit der Realität übereinstimmt. Und wenn du dann zurückschaust in deinem Leben, dann siehst du so viele verpasste Chancen, verschwendete Zeit, Chaos in deinem Leben. Und dann ist der Schritt nicht weit, zu sagen, ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Fahrplan. Das existiert nicht. Die Realität ist viel zu komplex, als dass es in ein menschliches Schema wird passen. Ich bin mir sicher, es gibt heutzutage ganz viele Menschen, die überzeugt sind davon, die Wahrheit zu erkennen, ist ein Ding von der Unmöglichkeit. Das geht gar nicht. Im besten Fall wirst du einen kleinen Teil von der Wahrheit erkennen. Und in jedem Glaube, in jeder Religion steckt ein Stück davon. Aber das große Ganze wird man nicht können verstehen. Niemand kann die Wahrheit haben. Aber so sind wir verdammt, letztendlich ständig um Herz irren, auf gut Glück auf einen Zug oder einen Bus zu warten, wo mich in die Richtung bringt, wo ich erhoffe, dass es hingehen sollte. Jeder muss den Plan über die Wirklichkeit sich selber zusammenstückeln. Im Wissen, dass es nur seine persönliche Wahrheit ist. Und wir merken, da kann etwas nicht funktionieren. Zur Zeit von Jesus, da ist es eben nicht anders gewesen. Jedes Volk, jede Stadt, jede Familie hat ihre eigenen Götter gehabt. Götter, die sie verehrt haben. Es hat eine Art Pluralismus geherrscht. Und Jesus stellt die pluralistische Ansicht folgende Behauptung entgegen. Wir haben das gelesen. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das heißt, er sagt eigentlich damit, dass es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Mit dieser Wahrheit meint er die zutreffende Vorstellung von der ultimativen Realität. Nicht von so kann es sein, vielleicht auch noch anders. Sondern von der echten, ultimativen Realität, Wahrheit. Und Jesus beschreibt in einigen Versen voran, von dem, was wir voran gelesen haben in Johannes 8, ab dem Vers 14. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Und Jesus redet da in dem Text über vier Antworten auf unsere vier grossen Lebensfragen, die wir haben. Die Lebensfrage, die jeder irgendwann umtreibt. Die Frage nach der Herkunft. Woher komme ich? Jesus sagt, ich weiß, woher ich gekommen bin. Das Ziel beschäftigt uns. Wo geht es hin? Und er sagt, ich weiß, wohin ich gehe. Die Moral ist eine wichtige Lebensfrage für uns. Mit der Frage, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Uns beschäftigt die Sinnfrage. Wozu sind wir überhaupt da? Und Jesus sagt in dem Text, in Übereinstimmung mit dem Vater zu leben. Das ist der Sinn. Und die Frage kannst du nur dann beantworten, wenn du eine klare Vorstellung über die Wahrheit hast. Jesus macht ganz deutlich, dass wir nicht aus uns selber die Antworten auf die wichtigen Lebensfragen finden können. Gewisse Leute wenden jetzt da dagegen, dass wir Antworten auf die Fragen aus der Wissenschaft ableiten können. Und gewisse allgemeine Hinweise können wir tatsächlich erhalten. So schreibt zum Beispiel ein Physiker, Astronom, Nobelpreisträger, der Arnold Penzias, über unser Universum. Er schreibt, Astronomie führt uns zu einem einzigartigen Ereignis. Ein Universum, das aus dem Nichts entstanden ist und genau abgestimmt ist, um genau die Bedingungen zu liefern, die erforderlich sind, um Leben zu unterstützen. Abgesehen von einem absurd unwahrscheinlichen Zufall, scheinen die Beobachtungen der modernen Wissenschaft einen zugrunde liegenden, man könnte sagen übernatürlichen Plan nahezulegen. Und über den Ursprung vom Leben, das schrieb der Astronom und Mathematiker Sir Fred Hoyle, dass die Wahrscheinlichkeit, ihr müsst euch vorstellen, er hat ein Beispiel gemacht, auf einem Schrottplatz würden Teile von einer Boeing 747, von so einem Düsenflugzeug, einfach verstreut rumliegen. Es kommt dann ein Wirbelsturm, so ein Tornado, und wenn der Wirbelsturm vorbei ist, dann steht ein fertig gebautes Boeing 747 da, wo auch noch funktioniert. So wahrscheinlich ist es, dass alles einfach von allein entstanden ist. Aber es ist letztendlich so, wie wir dann im Römerbrief lesen. Ich würde euch gerne aus dem Römer 1 vorlesen. Da heißt: Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Wir können also von uns aus grundsätzlich erkennen, dass es einen Schöpfer und einen Plan gibt. Und bereits die gelehrten Griechen in der Antike sind überzogen gewesen, dass hinter allem ein sogenannter Logos sich verbirgt. Mit Logos haben sie gemeint einen Bauplan, eine Logik, eine wunderbare Ordnung in dem sichtbaren Kosmos, wo entstanden ist. Und wenn Jesus dann sagt, was wir gelesen haben in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so verwendet Johannes da mit Wort genau den Begriff Logos. Der Johannes sagt im Prinzip, wenn Jesus da redet, so handelt es sich dabei nicht einfach um bloße Wort. Nicht leere, schale Wort. Seine Worte sind Logos. Die verkörpern die ultimative Realität. Johannes, der fängt sein ganzes Evangelium, wo er schreibt, mit folgendem Satz an. Am Anfang war das Wort, und da steht auch Logos. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und wieder dann im Vers 3, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus stellt also die unkühre Behauptung auf, dass er selber Gott ist. Das bedeutet, dass er selber die ultimative Realität ist. Und so können wir dann auch verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Aus uns raus können wir zwar erkennen, dass es einen Gott und einen Plan gibt, aber wir können aus uns selber nicht rausschliessen, was der Plan ist oder wer der Schöpfer genau ist. Und so verhält es sich mit allem, was geschaffen ist. Es kann sich selber nicht einfach einen Zweck bestimmen. Ich habe euch einen Kugelschreiber mitgebracht. Der ist zwar klein, aber ihr kennt alle einen Kugelschreiber. Als der Kugelschreiber geschaffen worden ist, der hat der Schöpfer von dem Kugelschreiber gewusst, warum er den macht. Aber wenn dem Kugelschreiber dann plötzlich in Sinn kommt, sich einbildet, ich bin jetzt kein Kugelschreiber, ich bin ein Hammer. Versuche mal mit dem Kugelschreiber einen Nagel einzuhauen. Wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren und es kann sogar sein, dass der Kugelschreiber daran zerbricht. Solange wir darauf bestehen, für uns selber zu definieren, wie das Leben soll funktionieren soll, bist du in der Gefahr, dass dein Leben zerbricht. Dass dein Leben nicht gelingt für das, wofür es eigentlich gedacht ist. Wenn wir uns selber ausdenken, wie das Leben soll funktionieren, zum Beispiel im Thema Sexualität, wenn wir uns danach richten, was eigentlich die Mehrheit denkt, dann laufst du in der Gefahr zu zerbrechen. Wenn die Mehrheit denkt, Homosexualität ist kein Problem. Du kannst mit jedem Partner, wo du willst, einfach ins Bett steigen. Oder auch vor der Ehe, alles gar kein Problem heutzutage. Solange wir die Realität selber definieren, losgelöst von Gott, werden wir Schaden erleiden. Und Schaden anrichten. Wir können also von uns aus gewisse grundlegende Sachen erkennen, aber wir können nicht erkennen, wie genau der Gott ist und was er für Absichten hat. Das finden wir nicht in der Mehrheit der Gesellschaft und das finden wir auch nicht in uns. Ohne Wahrheit gibt es keine Antworten auf die tiefste Frage. Wir müssen die Wahrheit erkennen, um die grossen Fragen von unserem Leben zu beantworten. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was sollen wir tun? Und wozu bin ich überhaupt da? Die revolutionäre Feststellung, die Jesus gemacht hat. Dass er von sich selber sagt, dass er die Verkörperung der Wahrheit selber ist. Die Wahrheit ist also nicht eine unpersönliche Kraft, sondern die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist nicht ein abstraktes Prinzip. Wahrheit ist eine Person. Jesus ist der Logos. Und darum kann er auch sagen, im Johannes 14 lesen wir das, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus verkörpert die Wahrheit. Und dann sagt er weiter, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe es in einer anderen Predigt aufgezeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat uns freien Zugang, direkten Zugang zur Gegenwart von Gott geschaffen. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist es sehr schwer, eine solche exklusive Aussage einzuordnen. Und das bringt uns zu einem weiteren Punkt, Exklusivität von der Wahrheit. Jesus sagt, dass wir die Wahrheit erkennen können, wenn wir in seinem Wort bleiben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Für unsere modernen Ohren klingt das recht skandalös. Erstens, wie kann Jesus überhaupt behaupten, dass es nur eine Wahrheit gibt? Das klingt diskriminierend gegenüber anderen Weltanschauungen. Und zweitens, erscheint es doch recht anstößig, dass Jesus dazu auffordert, in seinem Wort zu bleiben. Warum kann es nicht auch durch das Wort von jemand anderem sein, dass wir die Wahrheit erkennen können? In unserer pluralistischen Welt stehen wir da und stellen uns gern vor, dass es sich mit der Weltanschauung verhält wie mit dem Kulinarischen. In der Küche gibt es ja ganz verschiedene Richtungen. Da gibt es dann irgendwie asiatisch, da gibt es italienisch, da gibt es französische Küche. Und sicher, man darf die eine Küche der anderen vorziehen. Die eine haben das Italienische lieber, die andere das Asiatische. Aber man kann nicht sagen, dass die asiatische Küche grundsätzlich besser ist als die italienische. Am besten ist es offen zu sein für alles. Vielleicht sogar ein Mix. ist gar kein Problem. Und dann gibt's, findest du in Zürich, glaub, problemlos einen Asiat, wo koschere Kebabs kannst kaufen. Die exklusiven Wahrheitsansprüche, die sind zuerst mal unter Generalverdacht, weil man sagt, das hat mit Machtansprüchen zu tun. Und es gibt Wahrheitsansprüche, wo wirklich tatsächlich als Machtinstrument missbraucht sind. Das ist eine todbringende Wahrheit. Wahrheitsansprüche werden nämlich, wenn man das lesen im Johannes 8, Vers 3, da ist eine Geschichte, wo eben Schriftgelehrte Jesus aufsuchen und über Gerechtigkeit diskutiert. Und da steht dann, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Während da Schriftgelehrte, Pharisäer, ganz gelehrte Leute, die sich in dieser Schrift, die ihnen dort mal vorgelegen hat, bestens auskennt haben. Aber sie haben die Schrift genutzt, nicht zu ihrem ursprünglichen Zweck, sondern sie haben sie genutzt, um Einfluss auszuüben. Was ist denn der ursprüngliche Zweck der Schrift? Das sagt uns auch der Johannes im Kapitel 5, Vers 39. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden, doch sie spricht ja gerade von mir. Der Zweck der Schrift ist, dass sie auf Jesus Christus hinweist. Wenn du bei deinem Bibelstudium liest, wenn du in der Bibel forschst, dann denk da, alles deutet eigentlich auf Jesus Christus hin. Und dann lesen wir von Personen, von einem Gideon, der 300 Leute geschlagen hat, und wir stellen uns beim Bibellesen vor, wow, ich bin der Gideon. Ich bin am Anfang auch schwach. Gott ist auf meiner Seite und ich kann alles. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum das aufgeschrieben ist. Der Hauptgrund ist nicht, dass du individualistisch an die Bibel hergehst und sagst, wo finde ich mich, sondern dass du Gott findest. Das ist der Hauptgrund der Bibel. Und die religiösen Leiter, wo ich da gerade die Geschichte mit dieser Frau euch vorgelesen habe, die haben die Bibel gelesen, die Schrift, die sie hatten, und haben über 613 Gesetze gesehen. Und haben sich nach diesen Gesetzen gehalten. Und wenn du so die Bibel liest, wird es dich erdrücken. Wenn du zuerst einmal alle Regeln und Prinzipien suchst, um dich danach auszurichten. Natürlich, es hat praktische Hinweise, wie unser Leben kann gelingen. Aber in erster Linie ist die Bibel ein Buch über Gott, über seinen Charakter, über seinen Plan mit uns, uns zu retten. In jeder Religion wirst du irgendwie Regeln finden, die du ausführen sollst, damit du zur Erlösung kommst. Aber es wird dir gehen wie dieser Frau, wo die Schriftgelehrten von Jesus gebracht haben, sie in die Mitte gestellt haben und gesagt haben, die ist schuldig, wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Egal wie gut du bist, egal wie viele Regeln du vielleicht meisterst, du wirst früher oder später realisieren, dass du nicht gut genug bist. Genauso wie der Luther sich gefragt hat, egal wie viel Buße ich tue und wie viel ich für Gott leiste, es wird nie lange. Es wird nie genug sein. Und wie die Frau ertappt worden ist und ans Licht kommt, wird es bei dir irgendwann auch ans Licht kommen. Obwohl du versuchst, alles zu halten. Und der Wahrheitsanspruch von Jesus ist der einzige, der nicht todbringend, sondern lebensspendend ist. Jesus hat darauf gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen basiert die Wahrheit nicht auf Regeln, sondern auf Beziehung. Bei Jesus, bei seiner Heiligen Schrift, es geht nicht um Regeln befolgen, sondern um die persönliche Beziehung zu dem Schöpfer. Sola Scriptura, allein Bibel. Die Botschaft ist in der Tat exklusiv. In der ganzen Welt gibt es nichts Vergleichbares. In verschiedensten Glaubensrichtungen, in Religionen wirst du sehen, was du musst tun, um gerecht zu werden, um glücklich zu werden, um erfüllt zu werden, gerettet, angenommen zu werden. Und die Ehebrecherin, die hat gemerkt, sie wird nicht aufgrund von ihrer Leistung beurteilt, sondern allein darum, weil sie Gnade von Jesus Christus erfahren hat. Durch sein Wort ist sie gerettet worden. Und damit komme ich zum Abschluss, zur Wirkung von dieser Wahrheit. In dem Vers, den wir gelesen haben, ganz zum Anfang, sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das Kennzeichen von dieser echten Wahrheit. Und leider verstehen wir Freiheit oft nur als Abwesenheit von Hindernis. Aber das hat nicht sehr viel mit Freiheit zu tun. Stell dir vor, ein Fisch in einem Glas Wasser. Und eines Tages denkt er, was sollen all die Begrenzungen? Ich empfinde Hindernis. Ich komme raus. Und er kommt raus, wir wissen, er wird nicht lange leben. Weil er ist nicht geschaffen, um an der Luft zu leben. Er braucht das Element Wasser. Er hat zwar die Einschränkung von dem Wasserglas hinter sich gelassen, aber er braucht das Wasser zum Leben. Jesus, als er die Frau in die Freiheit entlassen hat, sagt er im Johannes 8,11, da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Jesus hat ihr nicht nur die Schuld vergessen und hat sie in die Freiheit entlassen, du musst nicht mehr sündigen. Bisher hat sie nicht im Element gelebt, wo sie dazu berufen war. Es hat ihr Leben zerstört. Sie war nicht in dem, wozu sie berufen war, sondern sie hat ihr Ziel verfehlt. Sie war doch nicht berufen, als Ehebrecherin zu leben. Sie hat ihr Ziel verfehlt, weil es ihr nicht klar war, was die Wahrheit über ihrem Leben ist. Und die wahre Wort von Jesus, wo die Wahrheit über ihr Leben aufzeigt und die große Frage beantwortet, nach Herkunft, Ziel, Moral und Sinn, sind sie bei der Herkunft, sie hat realisiert durch die Wort von Jesus, dass ihr Ursprung ein liebender Gedanke vom himmlischen Vater war, wo sie geschaffen hat. Durch Jesus hat sie gewusst, dass sie einen himmlischen Vater hat, der auf sie wartet. Das war ihr Ziel. Und der Sinn, nämlich für Gott zu leben. Und die Moral, jetzt ist sie freigesetzt für ein ganz neues, befreites Leben. Und gewisse ringen unter uns wahrscheinlich auch mit versteckten Sünden. Du weißt nicht richtig, wie damit umgehen, fürchtest dich davor, entdeckt zu werden. Vielleicht hast du schon oft versucht, frei zu werden. Komm doch auch vor dem Abendmahl, nach dem Abendmahl, nach dem Gottesdienst ins Gebet und bring das vor deinen himmlischen Vater. Die Wahrheit, dass du bereits vollkommen angenommen bist in Jesus Christus, ist vorhanden. Die Wahrheit ist, dass du sein Gedanke bist. Dass er dich als Ziel wird bringen, dass er einen Plan hat und dass du nicht mehr unter der Macht, unter dem Einfluss von der Sünde musst leben. Veränderung bei Jesus ist immer möglich. Die Wahrheit ist für dich frei zugänglich. Es gibt kein anderes Buch wie Gottes Wort, die Bibel. Wenn du es öffnest, dann weist jede Seite auf Jesus Christus hin, auf Gottes Wesen und seine Absicht mit dir und deinem Leben, egal wo du im Moment stehst. Sola Scriptura allein, Bibel. Wonach richtest du dich aus? Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und dass du die tiefste Frage in deinem Leben beantworten, zeigt dir Gottes Gnade auf und setzt dich frei für ein Leben, wo du erschaffen worden bist dafür. Und wenn wir jetzt übergehen ins Abendmahl, dann dürfen wir gerade an das denken, was Jesus für uns gemacht hat. Er ist für dich ganz persönlich, für deine Sünde, für deine Trennung zu Gott, um die Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen, ist er ans Kreuz und hat alles auf sich genommen, was dich trennt von ihm. Und du bist jetzt gleich herzlich eingeladen zum Abendmahl, wenn du sagst, ja, ich brauche Gott. Ich brauche ihn in meinem Leben. Ich brauche die Wahrheit. Ich brauche den festen Boden. Du darfst als Sünder zu Jesus kommen. Genau für dich ist nämlich das Mahl bereit. Und wir lesen in Römer 5, 8 bis 11. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Fragen mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Das ist Wahrheit, wenn du zu Jesus kommst und mit dem Herzen bereust, wird er dir vergeben. Du darfst gerne das Gebet nutzen in der nächsten Zeit und darfst führen kommen zum Abendmahl. Ich tue mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so fest lieb hast. Ich danke dir für dein Wort, für die Heilige Schrift, für die Bibel, die uns hinweist auf dich, auf deine Gedanken über unser Leben, über deinen Plan, über Sinn und Ziel und Zweck. Du siehst in unser Herz. Und du siehst, wo Wunder sind bei uns, wo wehtun. Ich danke dir, dass du nie schockiert bist über irgendeine Sünde, die es bei uns in unserem Leben gibt. Sondern dass du uns mit liebevollen Augen anschaust und sagst, komm zu mir, ich urteile nicht über dich. Ich vergibe dir und ich setze dich frei, dass du in dem Plan kannst leben, den ich dir gebe. Und ich danke dir, Jesus, dass wir so dürfen, jetzt das Brot und das, den Traubensaft nehmen, im Wissen, du bist für uns gestorben. Danke vielmals für all das, was du für uns in unserem Leben gemacht hast. Der Weg ist dir nicht einfach gefallen, aber ich danke dir, dass du ihn gegangen bist, aus Liebe zu mir. Dietrich Bonhoeffer hätte mal gesagt, du bist ein Sünder. Ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Und wenn du merkst, Ich bin sündiger in mir, als ich jemals hätte ich können glauben. Dann darfst du feststellen, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte können hoffen. Und jetzt darfst du als geliebtes Kind von Gott kommen und das Abendmahl nehmen. Amen.